Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, guten Morgen zusammen. Wir dürfen uns heute Morgen mit einem Brief des Paulus an die Epheser befassen. Und da dieses direkt der Anfang des Briefes ist, so ist es doch einmal interessant, sich grundsätzlich mit den Ephesern zu befassen. Ephesus ist eine Stadt, dessen alte Gemäuer heute noch zu besichtigen sind. Sie liegt im Gebiet Kleinasiens, also der heutigen Türkei, nahe am Ägäischen Meer. Und beim Betrachten der Landkarte fällt auf, dass Ephesus trotz der mittelbaren Entfernung von der Küste über einen eigenen Hafen verfügte. Der Hafen ist heute versandet. Eine derartige Lage versprach in der Antike immer auch einen guten wirtschaftlichen Stand. Paulus besuchte die Epheser auf seiner zweiten und dritten Missionsreise. Während die zweite in Ephesus endete, begann er die dritte dort. In Ephesus hatte Paulus viele positive als auch herausfordernde Erlebnisse. Am Ende der zweiten Missionsreise ist er mit Priscilla und Aquila angereist und ihr erinnert euch, bei den beiden hat er eine Zeit lang während der zweiten Missionsreise gelebt und Zelte genäht. Und zum Beginn der dritten Reise predigte Paulus 3 Monate in der lokalen Synagoge und erfuhr durch die Juden so viel Widerstand, dass er seine Vorträge in den Hörsaal einer Schule verlegte. Dort hat er 2 weitere Jahre gepredigt. Dadurch breitete sich die Botschaft in der gesamten Provinz aus, so wie man es in der Apostelgeschichte nachlesen kann. Es kamen in Ephesus offensichtlich so viele Menschen zum Glauben, dass der Handel der Silberschmiede darunter litt. Es war nämlich damals üblich, kleine Tempelnachbildungen des Artemis-Tempels in den Andenkenshops der Antike zu verkaufen. Die Christen kauften das Zeug einfach nicht mehr. Es kam zu heftigen Diskussionen im Amphitheater. 2 Stunden lang haben sie dort lautstark diskutiert. Die Verhandlungen wurden dann irgendwann beendet, weil die Verantwortlichen die Sorge hatten, Rom könnte sich daran stören. Und aus der Apostelgeschichte ist im Kapitel 19 zu lesen, dass sich viele Griechen und Juden zum Christentum bekennen und ihre Bücher über Magie verbrennen, also auch die Juden. Auch das sind spannende Hinweise, die Juden waren offensichtlich so jüdisch dann auch wieder nicht. Der Abschied von Paulus in Ephesus war ziemlich herzzerreißend und emotional. Da zeigt sich ein wenig, wie sehr Paulus die Epheser ins Herz geschlossen hat und umgekehrt. Der Brief an die Epheser, aus dem der heutige Predigttext stammt, ist vor allem an die Christen gerichtet, die bereits fest im Glauben stehen. Und ich lese aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allen Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Das war sein Plan, und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er uns gezeigt, durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde und unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Wenn wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinen Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch seinen Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Paulus hatte Ephesus verlassen und bei seinem Abschied schon klar den Ephesern die Hoffnung genommen, dass er sich noch einmal wieder blicken lässt. Paulus sagt zwar, dass er ihnen alles mitgegeben hat, was sie zum Glauben benötigen, und dennoch stelle ich mir vor, dass es in den Gesprächskreisen der Gemeinden immer mal wieder Fragen aufkamen. Fragen, die sie gerne an Paulus gerichtet hätten, mit ihm gerne in die Diskussion eingestiegen wären. Bücher zum Nachlesen, mit Schriftauslegungen, mit Kommentaren zur Bibel hatten sie nicht. Ja, sie hatten nicht einmal das Neue Testament. Sie hatten nicht einmal die Worte Jesus zum Nachlesen. Die Schriften und die Bücher des Alten Testamentes mussten reichen. Mal eben eine E-Mail schreiben oder anrufen, war damals keine Option. Also waren sie mehr oder weniger über einen längeren Zeitraum auf sich alleine gestellt. Und ich denke, so können wir nachempfinden, was das Eintreffen des Briefes von Paulus dann bewirkte. Sie werden die Sätze aufgesogen haben, wie ein dehydrierter Schwamm jeden Wassertropfen zieht. Ganz sicher werden die christlichen Gemeinden viele Anfeindungen gehabt haben. Sie waren aus Griechen und Juden zusammengemischt, also Juden, die von ihrer Tradition her strenge Regeln der Reinheit hatten, sich eigentlich mit den griechischen Heiden nicht an einen Tisch setzen durften, und die Griechen, die von ihrer Herkunft einen völlig anderen Götterglauben hatten. An mehrere Götter zu glauben, verkörperte eine große Offenheit nach außen. Griechen waren eher philosophisch geprägt und ließen eigentlich keine Alleinherrschaft mehr zu. Was war das nur für ein Haufen von Menschen? Ich denke, neben den Anfeindungen von außen waren Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde vorprogrammiert. Und sicher ganz besonders in den Fragen, wie lebt man als Christ richtig? Was sind die richtigen Rituale? Wie muss ein Gottesdienst gefeiert werden? So bringt doch jeder Mensch seine eigenen Prägungen mit, was er liebgewonnen hat und was er hassen gelernt hat. Erinnert zu viel an das alte Leben oder gibt es Dinge, die besonders heilig erscheinen, die unbedingt in das christliche Leben und in einen Gottesdienst gehören? Braucht ein Gottesdienst einen besonderen Raum? Und vielleicht sind das nur wenige Aspekte, die ich hier als Beispiele genannt hatte. Im weiteren Nachdenken fallen uns ganz sicher weitere Reibungspunkte ein, die eine bunt zusammengewürfelte Gemeinde bewegt. Werfen wir mal ein kurzes Blitzlicht auf uns. Sind wir nicht auch ein bisschen so? Wir sind Christen mit unterschiedlichen Herkünften, evangelisch, katholisch, freikirchliche Prägung, pietistisch, spätbekehrende, und jeder von uns bringt seine eigene Prägung mit. Was dem einen im Leben, im Gottesdienst und in der Gemeinschaft wichtig ist, ist dem anderen vielleicht ein Ärgernis. Und so zerteilen sich Gemeinden, jeder nach seiner Fasson, und erzeugen eine hohe Granularität bis hin zu Kleingruppen oder den Versuch, Christsein als Einzelperson oder als gemeindehoppender Vagabund zu leben. Indem ich dann aus jeder Gemeinde das mitnehme, was mir am besten passt, und bloß keine Beziehung aufbauen. Der einfachste Schritt der Epheser oder generell der Urgemeinden wäre vielleicht gewesen, sich nach Griechen und Juden aufzuteilen. Und alle wären glücklich? Ja, ist das so? Sicherlich sind viele meiner Gedanken bezüglich der Epheser konstruiert. Aber denkbar, dass es so gewesen ist, wäre es. Und unsere eigenen Erfahrungen in unseren Gemeinden passen schon dazu. Also können wir den Brief des Paulus doch für uns so annehmen und die Sicht entwickeln, dass Paulus es uns schreibt. In unserem letzten Griechenlandurlaub hat mich die Hinweistafel in der Paulusbucht auf Rhodos beeindruckt. Dort war vermerkt, dass Paulus die Insel auf seiner dritten Missionsreise besucht hat. Und die Griechen haben sich das nicht nehmen lassen, ein Zitat von Paulus aus dem Brief an die Galater auf die Gedenktafel zu schreiben. Galater 3, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und aus meiner Sicht ist das ein ziemlich moderner Spruch. Einer, der ziemlich gut in die Zeit passt. Alle sind gleich, soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Mit genauem Hinsehen erkennen wir, dass das nur dann funktioniert, wenn wir uns zumindest in einem Punkt zusammenfinden und auf demselben Fundament stehen, nämlich Jesus Christus. Und genauso steigt Paulus in den Brief ein, der Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Zack, das ist die Basis, auf der alles gründet. Das ist das Fundament. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Mehr brauchen wir eigentlich als Gemeinde nicht. In diesem Punkt waren sich die Urchristen einig. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist beschenkt und mit Christus haben wir Zugang zur himmlischen Welt. Und unser Auftrag ist, unseren dreieinigen Gott zu loben. Im Gotteslob eint sich die Gemeinde und richtet sich aus. Ganz gleich, ob ich mich vom Judentum oder von der griechischen Götterwelt her auf Jesu ausrichte. Oder vom Katholizismus, vom evangelischen Fundamentalismus oder ob ich glaube, mit besonderen Erkenntnissen ausgestattet zu sein. Es kommt auf die Ausrichtung auf unseren Gott, auf unseren Herrn Jesus Christus an. Und was ganz wichtig ist, die Gemeinde soll eine Einheit sein. Es kann nicht Gottes Wille sein, dass es für jede Nebensächlichkeit eine Sondergemeinde gibt. Es kann nicht Gottes Wille sein, dass ich mir meine Gemeinde aussuche, meine Gemeinde zusammenbastle, die meinen persönlichen Neigungen am nächsten kommt. Wo ist also dein Platz? Wo ist deine Gemeinde, in der dich Gott gestellt hat? Wo ist dein Zuhause? Was ist deine christliche Familie? Wirke dort, wo Gott dich hingestellt hat und nehme dort deine Aufgaben wahr. Gott hat einen Plan für dich. So steigt Paulus sofort und anschließend darauf ein, was Gottes Plan für uns Christen ist. Schon bevor die Welt in den ersten Ansätzen existierte, der Plan für diese Welt wohl fertig war, der Baubeginn aber noch nicht erfolgte, da war der Plan für uns Christen schon fertig. Wir sollen heilig und untadelig vor Gott sein in seiner Liebe. So drückt es Luther aus und die Hoffnung für alle legt die Worte dann auch gleich noch aus. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und dieses befreit von Sünde und Schuld. Und dann geht Paulus noch weiter. Wir Christen sind durch Jesus Christus Gottes Kinder und damit auch Erben. Und warum war das Gottes Plan? Was soll dadurch erreicht werden? Die Antwort gibt uns der Vers 6. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Das ist der Grund, warum wir Lobpreisgottesdienste feiern. Das ist der Grund, warum wir Gott loben. Der Plan Gottes war da. Der Plan Gottes wird souverän umgesetzt. Daran ändert kein Weltgeschehen etwas. Daran ändert die Meinung von Menschen nichts. Darauf ist Verlass. Also wenn die Zeit dafür gekommen ist, so Vers 10, wird alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Jesus vereint sein. Das sind wahnsinnig große Worte. Worte, die eigentlich nicht wirklich zu fassen sind. Wie ergeht es denn Menschen, die im Namen von Jesus Kriege geführt haben oder diese führen, die aber eigentlich nur egoistische Motivation haben? Wie geht es dann Menschen, die sich bewusst von Gott losgesagt haben, obwohl sie eigentlich wussten, dass Gott sie liebt? Wie geht es dann Menschen, die Gottes geliebte Gemeinde Schaden zugefügt haben? Ob im Großen durch Christenverfolgung oder im Kleinen durch Spalten, durch Nicklichkeiten. Wohl dem, der sich dem Vers 11 unterordnen kann. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen, und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. In diesem Satz steckt doch eine tolle Verheißung. Wir als seine Kinder sind seine Erben und alle gleichberechtigt. Manchmal sehe ich unseren Herrn auf und schauen, vielleicht mit einem Lächeln im Gesicht, wenn wir uns mal wieder über Kleinigkeiten zanken und ringen. Und Gottes Plan ist es doch, ein unabänderbarer Plan, dass wir alle, die wir Jesus nachfolgen, seine Kinder und Erben sind. Die Verse 13 und 14 machen dann noch einmal deutlich, warum nicht nur die Juden ein Anrecht auf das Erbe haben, sondern alle Menschen, die Jesus nachfolgen. Und das ist so klasse, so schreibt Paulus an die Epheser. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben, und dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Liebe Gemeinde, von der Gemeinde in Ephesus werden die Zwistigkeiten zwischen den Juden und Griechen nicht besonders herausgestellt. Und vermutlich war das in dieser Gemeinde auch kein so großes Thema. Was uns aus der Gemeinde der Galater, heutiges Zentralasien, Ankara, bekannt ist, war es dort immer wieder ein Thema, was selbst zur Auseinandersetzung und zu einem offenen Streit zwischen Paulus und Petrus führte. Paulus schrieb im Brief an die Galater in Galater 2, Vers 11, dass er ein Komplize der Sünde ist, wenn er wieder gesetzlich wird und nicht allein auf die Gnade des Herrn Jesus Christus baut. Lasst uns unsere Freude über die Rettung durch Gottes Plan Ausdruck verleihen, indem wir ganz gleich unserer persönlichen Herkunft, ganz gleich unserer persönlichen Neigung und Überzeugung unseren Herrn loben und für diesen genialen und unabänderlichen Plan unserer Rettung danken. Lasst uns das gemeinsam tun. Gelobt sei Gott. Halleluja. Amen.